Gerade in diesen Tagen kommt ja kaum eine Nachrichtensendung ohne Berichte von der Olympiade in Rio de Janeiro aus. Medaillen, Wettkämpfe. Und wie so oft liegt da die Freude des einen und die Traurigkeit des anderen nah beieinander. Jubel und Enttäuschung. Und manchmal passieren auch so, ja, die kleinen Missgeschicke des Lebens, die für ziemliche Erheiterung sorgen. Michael Vesper, der in NRW ja seit vielen Jahren bekannt ist, er ist Deutscher für den Deutschen Olympischen Sportbund der Vertreter. Und dort in Rio bei der Präsentation der Dressurmannschaft um Isabel Werth, die nun gerade Gold geholt haben, stolperte er wie auch immer und landete in voller Montur im Pool. Die Erheiterung war groß und hoffen wir mal, dass er das mit Humor und mit Gelassenheit genommen hat. Triefend nass wurde auch Jona mit Teil 2 seiner sehr humorvollen Geschichte. Da machen wir heute Fortsetzung. Kurze Rückblende für diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei sein konnten. Kurz, was ist bisher eigentlich passiert? Gott sagte: Jona, mach dich auf und geh für mich nach Ninive. Und Jona machte sich auch prompt auf, aber er flitzte genau in die entgegengesetzte Richtung. Statt nach Ninive im Osten rannte er in den Westen. Jona floh und auf der Flucht vor Gott ging es für ihn steil bergab. Aus dem Bergland Galiläa hinab in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das ihn nach Spanien bringen sollte. Da stieg er hinab in dieses Schiff, ganz nach unten. Und dort stieg er weiter hinab in einen tiefen, komatösen Tiefschlaf. Aber Gott schickte hinterher. Er schickte einen Sturm hinterher. Und nach einigem Hin und Her diskutierten die Seeleute und erfuhren, was der Grund für die Katastrophe war, in der sie steckten. Voll Ehrfurcht bekehren die Heiden sich zum lebendigen Gott. Sie kamen zum Glauben. Um dann dem Sturm zu entkommen, ließ Jona sich ins Meer hinabwerfen. Er dachte endlich das Ende. Lieber sterben als nach Ninive gehen. Aber so schnell gibt Gott nicht klein bei. Wie andere ein Taxi bestellen oder eine Pizza am Sonntagabend, so bestellte er einen großen Fisch, der Jona lebendig verschluckte und mitnahm in die Tiefen des Meeres. Jona im Fisch. Das ist vermutlich die Szene, weshalb das ganze Buch an großer Bekanntheit gewonnen hat. Die Szene mit Jona im Fisch. Da fragt man sich ja, gibt es eigentlich so große Fische? Und müsste man da nicht dann doch eher an einen Wal denken? Aber das weiß man ja seit der Grundschule. Der Wal ist kein Fisch, sondern ein Säugetier. Im Hebräischen wäre das übrigens ein und dasselbe Wort, egal ob jetzt Wal oder großer Fisch. Und wenn man sich dann aber irgendwie geeinigt hat, ob nun ein großer Fisch oder ein Wal, dann ist ja immer noch die Frage, wie kann ein Mensch es 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Tieres aushalten? Geht das überhaupt? Gerhard Meyer in seinem Kommentar zur Wuppertaler Studienbibel diskutiert die ganze Problematik auf mehreren Seiten. Wen das interessiert, der kann das gerne nachlesen. Sein Fazit lese ich uns vor. Er sagt, es wäre also naturwissenschaftlich unter sehr günstigen Bedingungen vorstellbar, dass Jona in einem dieser Fische bzw. Wale einige Zeit überlebte. Nun ist es aber so, wenn wir mit dem lebendigen Gott zu tun bekommen haben, dann sind auch Dinge möglich, die die Naturwissenschaft so nicht möglich machen kann, nicht wiederholen kann. Und außerdem, das eigentliche Thema des Jona-Buches ist ein anderes. Das eigentliche Thema des Jona-Buches ist, Leben im Einklang mit Gottes Willen heißt, diesen Willen umzusetzen, sobald er bekannt ist. Leben im Einklang mit Gottes Willen heißt, diesen Willen umzusetzen, sobald er bekannt ist. Und genau das wollte Jona nicht. Schlechte Voraussetzungen für einen Propheten. Am Tiefpunkt ist er angekommen, im Bauch des Fisches. Nun kann er Gott nicht mehr entkommen. Und manch einem geht das so, dass dieser Punkt seines Lebens genau den Turnaround ausmachte, die Bekehrung ausmachte, dass man nämlich in der Krise endlich zur Besinnung kommt und merkt, das Leben, das ich in eigener Regie geführt habe, ist vor die Wand gelaufen. Endlich kann ich das Steuer abgeben und Jesus in seine Hand übergeben. Eigentlich wäre doch zu erwarten, dass das bei Jona jetzt soweit ist. Eigentlich wäre doch zu erwarten, dass er zur Besinnung kommt, dass er umkehrt, dass er Ja sagt zu Gottes Willen, aber davon lesen wir nichts. Es gibt keinen Hinweis auf eine Umkehr und Veränderung des Herzens. Wenn ihr mögt, lest mit mir aus Kapitel 2 des Jona-Buches die Verse 1 folgende. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die den nichtigen Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Endlich! 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches, und endlich fängt auch Jona an zu beten. Die Seeleute waren schneller. Und dann hier Jonas Lobpsalm. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es ist alles wieder in Butter. Jona betet, er ist wieder auf Kurs, die Rettungsaktion Gottes ist geglückt. Aber so ist das nicht, und darum lasst uns mal etwas genauer hinschauen und uns nicht blenden lassen von den blumigen Worten. Denn die wirklich wichtigen Fragen, die lässt Jona völlig unberührt. Die kommen gar nicht vor. Kein Wort davon, dass er vor Gott geflohen ist. Nirgendwo ein Hinweis, dass es ihm zumindest ein bisschen leid tut. Nirgendwo, dass er es bereut, eigenmächtig gehandelt zu haben. Man sollte ja meinen, er wäre inzwischen an dem Punkt angekommen, wo es ihm möglich gewesen wäre, einzugestehen, dass es sein dickköpfiger Wille war, der ihn in diese Misere gebracht hat. Aber keine Bitte um Erbarmen, keine Entschuldigung, kein Vergib mir, kein Dein Wille geschehe. Auch kein Wort von Ninive. Der Auftrag wird totgeschwiegen. Keine Bitte um Hilfe, um Kraft, dahin zu gehen und das zu sagen, oder um Mut oder was auch immer. Nichts, Fehlanzeige. All die Dinge, die Gott wichtig sind, kommen in seinem Gebet überhaupt nicht vor. Viele fromme Worte, aber das Eigentliche bleibt ungesagt. Mit seinem Gebet zündet Jona die nächste Stufe im Kampf gegen Gottes Willen. Das wird ganz deutlich, wenn man sich die Originale anschaut. Jona macht das so, dass er sich bedient aus den Psalmen der Bibel und da sein eigenes Gebet draus baut. Er baut sich das so, dass es zu seiner Theologie passt. Er startet direkt mit Psalm 120. Jona betet: Ich rief aus meiner Not zum Herrn und er antwortete mir. Jona 2, Vers 3. Im Original Psalm 120, Vers 1 steht: Zum Herrn rief ich in meiner Not und er antwortete mir. Jetzt sind alle, die die Bibel auf dem Schoß haben oder die das lesen können, ist ein bisschen klein hier vorne, deutlich im Vorteil. Fällt euch irgendetwas auf? Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Jona fängt mit sich selber an. Ich ist sein erstes Wort. Ist nicht nur kein guter Stil, so der Esel nennt sich selbst zuerst. Das ist seine Haltung. Warum macht er das denn? Warum verändert er den Text? Warum übernimmt er nicht einfach Psalm 120, Vers 1, wie es im Original steht? Warum erst ich und dann Gott? In Jona spiegelt sich hier ein uralter Konflikt der Menschheit. Seit Adam und Eva ist das unserer Menschen Problem. Wir Menschen tun uns so schwer damit, Gott an die erste Stelle zu setzen, weil wir Angst haben, Sorge haben, weil wir befürchten, wenn wir das tun, wenn wir uns nicht um uns selber kümmern, sondern uns Gott anvertrauen, dann geht's uns schlecht. Dann macht er Dinge mit uns, die wir eigentlich lieber nicht wollen. Wir glauben, dass wir selbst am besten wissen, was gut für uns ist. Und darum trauen wir ihm nicht zu, für uns zu sorgen. Darum wollen wir das Sagen behalten. Und die Sprache ist so verräterisch. Hier kommt's raus bei dem, was Jona betet. Wir wollen selbst bestimmen und folgen Gott dann auch nur so lange, wie sein Plan unserer Überzeugung entspricht und zu uns passt. Nicht, dass Jona ohne Gott sein wollte. Er betet ja, er redet ja zu Gott. Er spricht ihn an, er singt ihm Lieder, Lobpsalm Jonas. Aber es geht ihm dabei zuallererst um sich selbst. Jona ist gar nicht weit weg von uns sogenannten postmodernen Menschen. Wir leben nun mal in einer Zeit, in der der Mensch auf der Suche ist nach sich selber. Die großen Themen unserer Zeit sind Selbstannahme, Selbstvertrauen, Selbstliebe, das wird als hohes Ziel proklamiert und es gilt als ein erfülltes und glückliches Leben. Das prägt auch uns Christen. Lawrence Krupp, der ist Psychologe und Professor für biblische Seelsorge in den USA, er hat viele Bücher geschrieben. Eins, finde ich, ist ein richtiger Aufreger. Dieses Buch heißt »Glück suchen oder Gott finden«. Und er fragt, suchen wir uns selbst oder suchen wir wirklich Gott? Ich lese mal ein kurzes Zitat daraus vor. Er sagt: Sich besser zu fühlen ist ein wichtigeres Ziel geworden, als Gott zu suchen. Wir haben es gelernt, Gott so zu loben, wie man etwa einen besonders aufmerksamen Kellner lobt und ihm ein Trinkgeld gibt. Er hat sich ja so große Mühe gegeben, um unser Herz zu befriedigen und unsere Selbstachtung aufzupolieren. Darum geben wir ihm auch ein großzügiges Trinkgeld und fühlen uns dabei edel und großmütig, während er seinerseits in dankbarer und demütiger Freude strahlt, wenn er uns sagen hört: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Merken wir überhaupt noch, wie wir die ganze Sache ins Gegenteil verkehrt haben? Plötzlich ist Gott der Ehre würdig, weil er uns geehrt hat. Würdig ist das Lamm, rufen wir aber nicht als Antwort auf seine große Gnade, sondern weil er wiederhergestellt hat, was uns am wichtigsten ist, unsere Fähigkeit, uns selbst zu lieben. Wir sind wichtiger als Gott. Es gibt auch ein deutsches Pendant dazu. Markus Spieker hat ein ähnlich provozierendes Buch geschrieben, mit dem Titel »Gott macht glücklich und andere fromme Lügen«. Also wenn ihr im Hauskreis mal neue Literatur benötigt, ich empfehle beide dieser Bücher. Sorgen für reichlich Diskussions- und Gesprächsstoff. Die Gebete, die wir sprechen, die Lieder, die wir singen, spiegeln, was wir wirklich glauben, spiegeln unsere Theologie. Ein zweites Beispiel, wie sehr Jona um sich selber kreist und wie weit er davon weg ist, Gottes Willen zu folgen, zeigen die Verse 5, 8 und 10 im Jona-Buch. Da sagt er, fängt schon wieder an, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Verstoßen? Lieber Jona, du bist der, der sich entschieden hat, wegzulaufen. Sorry, aber geflohen wäre das richtige Wort gewesen. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem Tempel. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Jona, was betest du hier eigentlich? Gott wollte ihn wo haben? In Ninive. Und er spricht die ganze Zeit von Jerusalem, vom Tempel und vom Gottesdienst. Gott will ihn in der Welt haben und Jona will sich ins Ghetto der frommen Gläubigkeit zurückziehen. Jona will ins Gemeindehaus, in den Tempel und Gott will ihn zu den Heiden schicken. Jona will Lobpreis singen und Gott will Gehorsam. Evangelisation und Rettung der Verlorenen, das ist das Herzensanliegen Gottes. Und die selbstbestimmte Frömmigkeit eines Jona ist für ihn schwieriger zu überwinden als der offene Unglaube sowohl der Seeleute als auch der Leute aus Ninive, wie wir noch sehen werden. Nach außen sieht alles so schön aus. Der Schein wird gewahrt, aber in Wirklichkeit geht es um die eigenen und nicht um Gottes Ziele. Die Geschichte von Jona erreicht hier einen weiteren Höhepunkt. Der Fisch spuckt Jona aus aufs Trockene. Unsere deutschen Bibelübersetzungen reden allesamt von Ausspeien. Aber ganz so vornehm steht das im Original im Hebräischen gar nicht da. Das hebräische Wort bedeutet erbrechen. So wie man sich erbricht, wenn man mit etwas zu tun bekommt, was Ekel erzeugt, was verdorben ist, was unbekömmlich ist. In Jeremia 25, Vers 7, Kapitel 25, Vers 27 wird dasselbe Wort genommen, als es um das Erbrechen bei viel zu viel Alkoholkonsum geht. Und der Alttestamentler Hans-Walter Wolf, der sagt, weil der das sagt, darf ich das ja hier auch sagen, der sagt, dass das Wort im Alten Testament nur da vorkommt, wo es um etwas geht, was Ekel erzeugt und unserem derben deutschen Wort Kotzen entspricht. Ich wollte erst den Titel so nennen, Frömmigkeit, die zum Kotzen ist. Aber meine Frau hat gesagt, das kannst du nicht machen. Nur wenn der Hans-Walter Wolf das so sagen kann und wenn es da steht, dann sollten wir das ernst nehmen und uns klar darüber werden, ein Glaube ohne Gehorsam ist zum Kotzen. Jona ist ein Kotzbrocken und der Fisch spuckt ihn aus. Die Bibelfesten unter uns, die erinnern sich jetzt vielleicht an Offenbarung. Da war doch auch irgendwas. Kapitel 3, Vers 16, da sagt Jesus das sogar mal. Im Blick auf eine Gemeinde, da sagt er, ihr seid weder warm, noch seid ihr kalt, ihr seid zu uneindeutig, man kann euch nicht packen. Ihr seid lauwarm, darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Es wird also allerhöchste Zeit, dass wir darüber nachdenken, was ist das eigentlich Frömmigkeit? Was meint Frömmigkeit, echte Frömmigkeit? Nicht nur die alten Luther-Übersetzungen haben dieses Wort, sondern auch die neuen deutschen Bibelübersetzungen gebrauchen dieses alte Wort Frömmigkeit. Das hat mich überrascht. Ich habe einfach mal zwei Beispiele mitgebracht. Matthäus 6, Vers 1, Bergpredigt, ein Wort von Jesus. Gute Nachricht, Bibel, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel. Und das zweite Beispiel, Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 26, neue Genfer Übersetzung. Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Was bedeutet dieses Wort Frömmigkeit und warum wird es nicht ersetzt durch zum Beispiel Spiritualität oder sowas? Es klingt ein bisschen altmodisch und das ist auch gar kein Wunder, weil das Wort gibt es schon sehr lange in der deutschen Sprache. Ursprünglich hat das Adjektiv fromm die Bedeutung gehabt, tüchtig oder nützlich oder auch tapfer, brav. Und man bezog das gar nicht auf Glauben. Das war die Eigenschaft zum Beispiel von einem Pferd. Da sprach man von einem frommen Pferd. Nicht, weil das in irgendeiner Weise religiös wäre, sondern weil dieses Pferd zuverlässig war, den Reiter nicht abgeworfen hat. Da war es ein frommes Pferd. Man sprach von einem frommen Knecht. Das war nicht ein Typ, der von morgens bis abends mit gefalteten Händen da saß und Halleluja sagte, sondern der fromme Knecht tat, was Knechte tun. Er war zuverlässig in seinem Tun. Fromm bedeutet, genau das zu tun, was man tun soll. Dann ist das fromme Pferd eben das zuverlässige Pferd. Wenn ich eine neue App, also so ein Programm für den Computer oder für das Smartphone suche, dann lese ich gerne die Bewertungen, die andere Kunden, andere Käufer geschrieben haben, vorher durch. Das hilft dann, eine Entscheidung zu treffen. Ich denke, die meisten von euch werden das ähnlich tun. Und ganz oft findet man den Satz da bei solchen kleinen Programmen, bei solchen Apps, tut, was es soll. Tut, was es soll. Man könnte auch sagen, das ist eine fromme App. Die tut nämlich, was sie soll. Und jetzt merken wir, fromm ist ein Mensch, der tut, was er soll, der in seiner Beziehung zu Gott das tut, was Gott von ihm erwartet, der so ist, wie Gott ihn haben möchte. Das ist ein frommer Mensch, so sein, wie Gott ihn haben möchte. Ich möchte zwei praktische Schritte nennen, wie das angewendet werden kann, wie Frömmigkeit wachsen kann. Der erste, direkt von Jona als Negativbeispiel abgeguckt, beim Beten hören und beim Bibellesen beten. Jona, der textet die ganze Zeit nur seine Worte, der hat man den Eindruck, der hört überhaupt nicht umgekehrt. Aber Glaube ist eine Beziehung. Glaube ist letztlich dieses großartige Geschenk der Freundschaft mit dem allmächtigen Gott. Und unser Herr redet. Der teilt sich mit. Beten ist kein Monolog, wo ich ihm nur das sage, was mir wichtig ist, sondern wie in jeder Freundschaft auch, lebt der Glaube vom Austausch. Lebt auch die Beziehung zu Jesus vom Gespräch, vom Austausch. Und das ist das, was das Beten so spannend macht. Jona hat nur sein Programm abgespult, gar nicht mehr zugehört. Gottes Meinung hatte keinen Platz. Da gibt es bessere Vorbilder als den Jona, wenn es ums Beten lernen geht. Da erklärt zum Beispiel der altgewordene Eli dem Youngster Samuel, wie beten geht. Und was sagt er? Er soll, wenn er den Eindruck hat, dass Gott mit ihm reden will, sagen, rede Herr, dein Knecht hört. 1. Samuel 3, Vers 9. Und wie macht Jesus das? Als die Jünger sehen, wie er betet und beeindruckt sind und sagen, das möchte ich auch, ich möchte wachsen, ich möchte weiterkommen im Gebet. Da gibt Jesus ihnen ein Modellgebet, das wir bis heute in unseren Kirchen und Gemeinden und auch persönlich beten, das unser Vater. Und wie fängt das an? Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht ich, meiner, mir, mich, sondern Gott ist der Erste. Erst kommt Gott und dann komme ich. Das ist Frömmigkeit. Und ein Mensch mit dieser Haltung, der tut eben das, was er soll. Er setzt Gott an die erste Stelle. Jeder, der das gemacht hat, wird sagen, ich habe das nicht bereut. Ich kenne die Angst, vorher das zu tun, die Angst, zu kurz zu kommen, aber ich habe das nicht bereut. Denn das Wunder, das Geheimnis ist, dass Gott nicht enttäuscht, dass es nichts anderes gibt, das so glücklich erfüllt und dankbar macht, wie Gott an die erste Stelle zu setzen. Hermann Bezel, alter lutheranischer Lehrer, der hat viele tolle Sätze gesagt. Einer dieser großartigen Sätze ist zum Thema Frömmigkeit. Er sagt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten. Nochmal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten. Nämlich diesen Schritt zu wagen, Gott an die erste Stelle zu setzen und vielleicht auch meine Furcht zu überwinden, dann selbst zu kurz zu kommen. Beim Beten hören und beim Bibellesen beten. Auch wenn wir Gottes Wort lesen, ist es eine gute Übung, quasi mit einem inneren Ohr immer auch zu fragen, Herr Geist Gottes, wo ist da jetzt deine ganz persönliche Anrede an mich in diesem Text? Wo komme ich darin vor? Gibt es irgendwas, was du mir hieran klar machen und sagen willst? Beim Beten hören und beim Bibellesen beten. Das Zweite, nach dem Amen kommt das Tun. Ein Buchtitel heißt, nach dem Amen bete weiter. Genau darum geht's. Es geht darum, den Willen Gottes wirklich zu beherzigen, ihn im Alltag zu leben. Weil ob ein Mensch Gott anbetet, das zeigt sich eben nicht in Gebeten und Liedern, das zeigt sich im Tun, im Sagen, im Verhalten. Es zeigt sich, wie wir uns dann verhalten, wenn kein anderer hinschaut. Und es zeigt sich ganz besonders darin, wie wir die Verbundenheit untereinander leben. Das ist Gott im Alten und im Neuen Testament gleichermaßen wichtig. Zu echter Frömmigkeit gehört fürsorglich, rücksichtsvoll miteinander umzugehen und ganz besonders mit denen, die schwach sind und sich selbst nicht helfen und unterstützen können. Na klar, bringt uns das an Grenzen. Natürlich kann das in Situationen führen, wo ich merke, oh, die Liebe, die hier gerade gefragt ist, die habe ich aus mir heraus gar nicht. Das sind die Momente, wo mir weniger nach Segnen als nach Schimpfen zumute ist. Weil mir das Verhalten eines anderen so auf den Keks geht oder weil mir gerade selber nicht so gut ist und wo ich auf einmal mit diesen unschönen Gefühlen in Berührung komme. Natürlich wäre Selbstbeweihräucherung in dem Moment das Ideale, so wie der Pharisäer im Tempel steht und betet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser. Aber jeder, der mit sich selbst ehrlich ist, der kennt auch die dunklen Flecken und der kennt das, was Mühe macht. Und da das Gott hinzuhalten im Gebet, ehrlich und selbst gegenüber und ihm, ist der Weg zur Veränderung. Weil unser Herr ist das ja, für den ist das ja keine Überraschung, wie wir sind. Der kennt uns ja. Und er liebt es, zu helfen. Veränderung braucht Ehrlichkeit. Wachstum braucht Ehrlichkeit, auch im Blick auf die Schwächen und unsere Sünde. Zum Schluss. Es mag uns überraschen, aber die Tatsache des ganzen Jona-Buches heißt, das größte Hindernis, um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen, ist nicht die Verschlossenheit der Andersgläubigen, ist nicht, heute würden wir sagen, Islam und der menschenverachtende Terror, der in seinem Namen geschieht, ist nicht Säkularisierung dieser Welt, in der wir leben, unserer westlichen Kultur. Das größte Problem sind Gottes eigenen Leute, wir Christen. Jona will nicht, was Gott will. Nun bleibt ihm am Ende nichts anderes übrig, als zu gehen. Aber das Ende der Geschichte ist damit noch nicht erreicht. Nächste Woche gibt es den dritten Teil. Ich möchte mit uns beten, wir bleiben dabei sitzen. Lieber Vater im Himmel, es gibt Momente, wo wir so ganz ehrlich merken, wie weit wir von dem entfernt sind, was wir selber gerne wären im Blick auf dich. Wo uns das so schmerzhaft bewusst wird, dass wir nicht das tun und nicht das sind, was wir in deinen Augen eigentlich sein sollten. Danke, dass du so, wie du mit dem Jona mitgehst und ihm mehr als nur Anstöße gibst, dass du auch mit uns mitgibst und uns Anstöße gibst. Und bitte Bitte hilf uns dabei, dass wir nicht einfach stumpf beharren, sondern dass wir aufwachen, lernen und uns in deine Spur hineinnehmen lassen. Danke, dass du versprichst, dass uns nichts Besseres passieren wird und passieren kann, als in deinem Willen zu leben. Amen. Wir wollen miteinander singen ein Lied, das die Gedanken dieses Textes nochmal aufgreift.